Herr Jesus, wir danken dir für diese Tage. Wir danken dir für das Thema und für das, was du uns gleich sagen wirst. Und wie ich es eben schon gebetet habe, möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen offen machst, dass du uns an den Punkten berührst und ansprichst, die in dem Leben von jedem von uns wichtig und relevant sind. Möchte ich bitten, dass du David segnest, ihn mit deinem Geist erfüllst, dass du ihm Kraft, Freimut und Erfüllung mit deinem Geist schenkst, das zu sagen, wie wir es heute in der Losung gelesen haben, was du ihm gesagt hast und was du uns heute Morgen mitteilen möchtest. Wir danken dir für den Lobpreis, dass wir vor dich kommen und dich anbeten können. Wir danken dir für dieses Haus, für diese Gemeinschaft, für das wunderbare Wetter und für alles gute Versorgen am inneren und am äußeren Menschen, was du uns schenkst. Amen.
Wir haben ein sehr spannendes Thema. Ich möchte mit euch gerne ins Wort Gottes wieder schauen. Und zwar schlagen wir da gemeinsam dazu Römer Kapitel 3 auf. Ich lese ab Vers 21 zur Erinnerung, ich habe die Elberfelder Übersetzung, falls es ein bisschen anders klingt wie bei dir. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wie werden wir gerechtfertigt? Umsonst durch Gnade. Wie viel kostet das? Das ist was? Umsonst. Ich wäre schon fast Schwabe, ey. Umsonst. Jetzt haben wir noch einen Vers. Machen wir noch Vers 27, 28. Da heißt, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Boah. Also wir werden gerechtfertigt vor Gott durch Glauben. Umsonst durch Gnade. Nicht durch Gesetz, nicht durch Werke. Jetzt möchte ich mit euch noch eine andere Stelle aufschlagen. Jakobusbrief. Ziemlich am Ende. Direkt vor 1. Petrus und nach Hebräer. Da schlagen wir Kapitel 2 auf. Und da heißt es ab Vers 14. Wir werden ein bisschen den ganzen Absatz lesen. Deswegen habt etwas Geduld mit mir. Ab Vers 14, da heißt es: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber mein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, ja, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie klingt es wie ein Widerspruch. Paulus sagt im Römerbrief, wir haben es gerade gelesen, nicht Werke, alleine aus Glauben. Was sagt Jakobus? Nicht nur Glaube, sondern auch aus. Ja, jetzt ist es komisch, ne? Ich möchte gern, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, mit euch gern vor den Herrn treten und um Gnade flehen, dass er uns das Wort auslegt und uns zu uns spricht. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir hier morgen auch wieder dein Wort aufschlagen dürfen, Herr, und von dir lernen dürfen, dass wir von deiner Wahrheit erfahren dürfen, Herr, die uns zur Kraft im Glauben wird, Herr Jesus, dass wir dich, den allein wahren Gott, unseren Herrn Jesus, unseren Retter, mehr und mehr erkennen in seiner Heiligkeit, in deiner Herrlichkeit, wie du bist. O Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, Herr, ich möchte mich demütigen vor dir, weil ich weiß, ich kann nichts geben, ich kann nichts weitergeben, wenn du nicht Gnade schenkst. Und ich bitte dich um dein Werk, Herr, ich bitte dich um deine Gnade, dass du mit deinem Geist jetzt durch mich sprichst, dass du mich davor bewahrst, über dein Wort hinauszugehen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du in den Herzen von denen allen, die zuhören, dass du daraus Segen entspringen lässt und dass du durch dein Wort redest und deine Herrlichkeit mehr und mehr zeigst, deine Wahrheit offenbarst. Du musst es schenken, das ist allein dein Werk. Dir lege ich es hin. Amen. Es klingt im ersten Moment klingt es wie ein Widerspruch. Das Thema heute ist Glaube und Schauen. Weil genau dieser Widerspruch, anscheinend ist ja nicht nur Glauben, sondern man schaut ja auch etwas, man sieht etwas. Darauf wollen wir heute eingehen, wie es sich damit verhält von der Schrift her. Und dieser Schauen-Aspekt hat eigentlich, könnte man auch sagen, zwei Aspekte. Einmal von außen gesehen, man schaut etwas, ja, man sieht etwas bei dem, der glaubt. Jakobus sagt ja, wenn du keine Werke hast, dann nichts mit Glaube. Und auf der anderen Ebene gibt es eigentlich so das Schauen von uns heraus, oder? Dass wir, so, was der Simon auch erzählt, dass wir unserem Herrn glauben und dass wir sozusagen ihm vertrauen, dass wir auch sehen, was er tut, ihm das zutrauen. Und ich habe in der Vorbereitung viel darüber nachgedacht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und ich möchte gerne den ersten Punkt stärker, oder ich möchte eigentlich hauptsächlich auf den ersten Punkt eingehen und auf das andere mit, wir sehen Wunder und wir erwarten Großes und Vertrauen und so. Da möchte ich jetzt in der Stunde, zwei Stunden, Spaß, möchte ich nicht drauf eingehen. Deswegen möchten wir jetzt vor allem auf den Punkt mit dieser Spannung zwischen Glaube und Werke drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein Thema an sich, wo wir ein bisschen Zeit brauchen. Ich möchte mit euch wieder eine Bibelstelle aufschlagen. Lass uns Matthäus Kapitel 7 aufschlagen, bitte. Ihr merkt, dass wir wieder viel in die Bibel schauen. Warum mache ich das? Ganz einfacher Grund. Erstens, weil ich eine Verantwortung hier vorne habe. Und zweitens, weil ich nicht einfach euch sagen möchte, was ich denke. Was bringt es euch, was ich denke? Das ist völlig wurscht, was ich denke. Ich möchte aber versuchen, das ist mein Wunsch, einfach euch nur das Wort Gottes eigentlich vorzulesen, damit es zu euch spricht, damit ihr dasselbe in eurer Bibel hier drin bei euch nachlesen könnt und für euch selber prüfen könnt, wie verhält sich das? Ist es wahr, was ich sage? Prüft es für euch alles selber. Aber deswegen gehe ich eben viel auch in der Bibel, in die Bibel rein, in Anführungszeichen, in der kurzen Zeit, damit ihr selber diese Bibelstellen nachschlagen könnt und für euch nochmal in Ruhe lesen könnt. Matthäus Kapitel 7, ganz kurz zum Kontext. Jesus spricht zu den Menschen und sagt, dass es einen breiten Weg gibt und einen ganz schmalen Weg. Und der breite Weg, der führt wohin? In die ewige Verdammnis. Und dann gibt es noch einen Weg, den ganz schmalen, der führt zum Herrn. Und er sagt, geht auf diesen schmalen Weg. Weil der breite schaut sehr verlockend aus, in Anführungszeichen, aber geht er nicht drauf, weil der, das Endziel ist nicht gut. Und dann spricht er von ein paar Leuten, die uns dazu verführen, in Anführungszeichen, wollen, auf diesen breiten Weg zu gehen. Und in dem Kontext sind wir. Und da lesen wir Kapitel 7, Vers 15. Und da sagt er: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das ist genau das, was wir am Anfang eigentlich vom Simon gehört haben, oder? Wir wissen, es gibt solche falschen Lehrer. Die wollen uns was anderes verklickern. Die wollen uns eigentlich wegreißen. Meistens sind sie blind, sie merken das nicht einmal. Aber es geht nicht zum Endziel Christus hin. Und jetzt spricht Jesus, er spricht Jesus genau von solchen und sagt, Vers 16, schaut mal hin. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Christus sagt hier, die Irrlehrer, die kann man erkennen. Nämlich an was? An ihren faulen Früchten, an ihren Früchten. Das heißt, mit anderen Worten, er sagt, die können sagen, was sie wollen. Ja? Aber ihr Leben zeigt auch etwas gleichzeitig. Ja? Weil manchmal, das haben wir auch vom Simon gehört, steckt der Teufel in Anführungszeichen im Detail. Da sieht man nicht offensichtlich, ob das jetzt halt wirklich Jesus ist, in Anführungszeichen, oder nicht. Man sollte es immer prüfen. Aber ein Erkennungsmerkmal sind die Früchte. Also auch ihre sozusagen Werke. Von welchen Früchten spricht er unter anderem? Und allgemein, was für Früchte gibt es? Welche Bibelstelle fällt euch dazu ein? Sehr gut. Galater 5, da wollen wir hinspringen, bitte. Galater Kapitel 5, und da lesen wir ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Klammer auf, okkulte Praktiken, Klammer zu. Muss ich hier vorne schon sagen. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Paulus spricht hier und schreibt an die Galater, die Christen in Galatien. Er sagt hier, es gibt Werke, in Anführungszeichen, es gibt Früchte, die offenbar werden. Und schlechte Früchte, faule Früchte sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche und so weiter und so fort. Das ist eine Frucht. Eine schlechte Frucht. Und jetzt hat Vers 22, sehen wir den Kontrast dazu. Schaut mal, was er sagt. Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Paulus stellt zwei verschiedene Früchte nebeneinander und sagt, das hier, das sind schlechte Früchte. Und das hier, das sind gute Früchte. Es heißt, es gibt zwei Arten, in Anführungszeichen, nennen wir es mal so, wie ein Baum, in Anführungszeichen, Früchte tragen kann. Und an diesen Früchten erkennt ihr es. Und jetzt ist das ist schon wichtig. Es ist nicht so, dass jedes Kind Gottes immer nur diese guten Früchte hat, oder? Also in Anführungszeichen. Versteht ihr, was ich meine? Mir passiert es auch mal, dass ich meine Frau leider nicht so liebevoll behandle, wie ich sollte. Mir passiert es auch mal, und das immer wieder, dass es mir um mich geht. Egoismus. Aber der Punkt ist, dass je länger man im Glauben fortschreitet oder je länger man etwas beobachtet, man es sieht, wie beim Bauen, was irgendwann daraus wird, oder? Jetzt lasst uns noch eine Stelle aufschlagen. Lasst mal ganz kurz den Finger hier drin, wir werden später noch mal ganz kurz hier zurückspringen. Und zwar wieder ein bisschen vor ins Johannesevangelium. Gehen wir Kapitel 15 bitte. Das heißt, wir haben gesehen, es gibt zwei Arten von Früchten. Ja? Jetzt schaut mal, Jesus spricht auch von Früchten an dieser Stelle. Und da sagt er jetzt nicht in Bezug auf Irrlehrer, sondern auf was anderes. Schaut mal ab Vers 1. Kennen wahrscheinlich viele von euch. Wir lesen es zusammen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt in einem Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, meine Jünger werdet. Jesus ist der wahre Weinstock. Und wir sind die? Liegen wir daneben? Wo sind wir? Wir hängen da dran, oder? Wir hängen an dem Weinstock. Und jetzt muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Weil wenn man einfach nur so drüber liest, dann klingt es so, als wenn man sozusagen kein Christ ist, kein guter Christ ist in Anführungszeichen. Ja, ich bin ein Kind Gottes vielleicht. Ich habe Christus erkannt. Ich habe meine Sünden vor ihm bekannt, habe seine Vergebung angenommen. Aber wenn ich jetzt nicht so ein guter Christ bin, das heißt, dann wäre ich abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Vorsichtig, das bedeutet es nicht. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Jetzt möchte ich euch fragen, wer ist dafür verantwortlich, dass die Reben gut wachsen? Nicht der Weinstock? In Anführungszeichen, ja, stimmt, es würde jetzt Sinn ergeben. Der Weingärtner, oder? Er macht es durch den Weinstock. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich. Die Reben können nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Die können nicht entscheiden, oh, ich muss jetzt gut wachsen und ich möchte jetzt nicht schlecht wachsen. Nein, der Weingärtner macht es. Mal schaut mal, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er. Wer? Vers 2. Die reinigt er, der Weingärtner, dass sie mehr Frucht bringt. Lasst es mal kurz sacken. Überlegt mal, was das bedeutet. Oftmals verfallen wir in so christliche Hassels. Wir denken, wir müssen Gott beweisen, dass wir echt gute Christen sind. Wir müssen ihm dienen und so weiter. Wir werden später noch auf Berufung eingehen und auf kurz zumindest auf Dienst. Aber manchmal kann man daran zerbrechen, weil man permanent versucht, selber diese Frucht zu bringen. Wie oft kämpfen wir mit Sünde und wir zerbrechen daran, dass wir es nicht schaffen. Kennt ihr das? Nicht? Okay, dann kennst du mich. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, der einzige Ort, wo wir Frucht bringen, ist in Christus. Weil der Weingärtner, in Anführungszeichen, der Vater, Gott selbst, durch Christus, das macht. Schlagt mal ganz kurz zurück zu Galater, schaut mal. Ich habe das nicht so betont absichtlich, weil ich jetzt halt erst darauf eingehen wollte. Wenn wir da zurück zu Kapitel 5 gehen, schaut mal, was es heißt im Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Was steht da dort? Die Frucht des Menschen. Nee, was steht dort? Die Frucht des Geistes. Wer macht es? Der Geist. Wir können das nicht selbst. Wir können das nicht selbst. Ich möchte mit euch, ja, die Zeit habe ich, nehme ich mir. Schlagt mit mir bitte Kapitel 2. Mose, Kapitel 19 auf. Ich möchte mit euch ein bisschen in die Geschichte gehen. 2. Mose, Kapitel 19, also ganz am Anfang der Bibel. Gestern haben wir 1. Mose gemacht, heute machen wir 2. Mose, morgen bist du schon. 2. Mose, Kapitel 19, kurz zum Kontext. Das Volk Gottes, damals nach dem Fleisch in Anführungszeichen, also menschlich gesehen das Volk Gottes, nicht geistlich gesehen. Das Volk Gottes ist aus Ägypten ausgezogen. Okay? Es ist ausgezogen aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei durch einen, durch Christus, oh nee, sorry, Mose, ah, das ist ein anderes Thema, ist rausgeführt worden aus der Sklaverei, wo sie sich selbst nicht rauskämpfen konnten. Gott hat eingegriffen, hat sie aus der Sklaverei befreit und er gibt ihnen etwas, das Gesetz. Das finden wir in Kapitel 20. Und kurz davor, bevor er ihnen das Gesetz gibt, da sagt er, schaut mal, lest mit mir gemeinsam, da lesen wir ab Vers 5. Und nun, spricht der Herr, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige, heilige Nation sein. Was war der Auftrag an das Volk Gottes? Sie sollen eine was sein? Eine?
Heilige Nation.
Heilige Nation. Was heißt heilig? Wir singen da, ne? 10.000 Mal hintereinander, holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. Was bedeutet es? Dass Gott heilig ist. Da ist nichts falsch. Keine Sünde, keine Schuld, absolut rein und heilig. Wie wenn man das schönste Gold hat, das absolut rein ist. So, in Anführungszeichen ist Gott. Da ist kein Dreck, nichts, keine kleine Verschmutzung. Er ist absolut heilig. Und dann sagt Gott, ihr sollt so sein. Ihr sollt eine heilige Nation sein. Heilig, wie ich es bin. Das war ihr Auftrag. Später gehen wir da ein bisschen mehr drauf ein. Und jetzt schaut mal, was das Volk Gottes antwortet auf diesen Auftrag. Vers 7. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wow, Mensch, das sind ja wirklich, also die haben es verstanden, ne? Wow, also die haben Gott erkannt. Die wollen mit vollem Eifer, wollen die für Gott eintreten. Die wollen genau das machen. Das hat der Mensch gesagt. Und wisst ihr, was passiert ist? Passiert ist das, was wir im 5. Mose Kapitel 29 lesen. Schlag mit mir 5. Mose Kapitel 29 auf, bitte. Gott ist einen langen Weg mit dem Volk Israel, mit dem damaligen fleischlichen, in Anführungszeichen, Volk Gottes gegangen. Und was haben sie gesagt? Alles, was der Herr will, das wollen wir tun. Klammer auf. Danach kamen die 10 Gebote. Was hat das Volk gemacht, als Mose auf den Berg gegangen ist? Goldenes Kalb. Wie lange hat es gedauert? Kurze Zeit später jagen sie schon wieder irgendwelche anderen Götzen nach. Alles, was der Herr will, das wollen wir tun. Und rückblickend sagt Mose, und sagt also, irgendwas ist hier falsch. Und schaut mal, Vers 1 heißt, und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat. An dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben. Jene großen Zeichen und Wunder. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Eine krasse Aussage. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mose sagt, ihr habt dem Herrn nicht gedient. Ihr habt nicht das getan. Ihr habt das zwar alles gesehen, aber ihr seid immer wieder abgefallen. Wisst ihr warum? Das Problem ist euer Herz. Der Herr hat euch noch nicht ein Herz gegeben, das dazu fähig ist. Aus euch heraus, als Mensch, schafft ihr das gar nicht. Schaut mal ein Kapitel später, Kapitel 30. Was auf diese Feststellung hin Gott verkündigt und verheißt. Das sagt er, lesen wir ab Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst, Klammer auf, ewiges Leben hast, Klammer zu. Und der Herr, dein Gott, wird all diese Flüche auf deine Hasser und auf deine Feinde legen, die dir nachgejagt sind. Du aber, du wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und du wirst all seine Gebote tun, die ich dir heute befehle. Mose sagt und verheißt, dass jetzt, nachdem es gezeigt wurde, der Mensch aus sich kann es nicht, verheißt er und sagt, Gott wird es tun. Er muss euch ein neues Herz schenken. Und soll ich euch was verraten? Er wird das tun. 100.000 Euro Frage, wann ist das passiert? Zu Pfingsten. Das feiern wir mit Pfingsten. Ich habe früher nie so richtig verstanden, was Pfingsten sein soll, so richtig gefeiert. Das ist so bahnbrechend. Weil Gott sagt, hey, der Mensch kann es nicht. Aber ich werde es tun, durch meinen Geist. Ich werde ihm ein neues Herz schenken. Das ist das Wunder, das Gott tut. Und jetzt hört, passt auf. Wenn das so ist, wenn das Gott tut und in keinster Weise, nicht ein Mikrometer, in keinster Weise der Mensch, dass er ein neues Herz bekommt. Wem gebührt die Ehre? Ihm allein. Wer kann alleine das machen? Er allein, unser Herr Jesus Christus. Wie bringen wir Frucht? Durch ihn allein. Und wisst ihr, deswegen sagt, und da springen wir jetzt noch mal ganz kurz zu Jakobus, Ich weiß, es ist ein bisschen wie Ziehharmonika, gell? Aber es ist gut. Jakobus Kapitel 2. Das haben wir vorhin schon gelesen. Ich möchte es einen bestimmten Schlüsselvers für diese Passage aus meiner Sicht nochmal rausheben. Und das ist Kapitel 2, Vers 22, leicht zu merken, 2, 2, 2. Da heißt es, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wird. Warum sagt es Jakobus? Er hat es genau verstanden. Weil, wenn ich sage, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und wenn ich wiedergeboren werde, also wenn ich wirklich ein Kind Gottes werde, weil ich meine Sünde, meine Verdorbenheit vor Gott, gerechterweise meine Strafe, die ewige Verdammnis, erkenne, akzeptiere und sage, Herr, so bin ich. In mir ist nichts Gutes, nicht ein Stück, ich bin kein guter Mensch. Wenn ich das akzeptiere und vor Gott bekenne und sage, Herr Jesus, aber ich glaube, dass du für mich gestorben bist und diesen Preis, den ich hätte tragen müssen, bezahlt habe. Das glaube ich, dass du auferstanden bist. Wenn jemand das von Herzen sagen kann, dann wird er wiedergeboren in diesem Moment, wo der Glaube entsteht und bekommt den Heiligen Geist. Und wenn er den Heiligen Geist so bekommen hat, aufpassen, manche gibt es auch verschiedene Ansichten, da muss man vorsichtig sein. Der Heilige Geist kommt in diesem Moment, wenn der Glaube, echte Glaube entsteht. Und was macht der Heilige Geist? Gott wirkt durch diesen Geist, damit dieser Mensch was bringt? Frucht, gute Frucht. Das macht er. Das macht er, das ist sein Werk. Er verwandelt uns mehr und mehr. Und wisst ihr was? Das ist wie bei so einem kleinen Pflänzchen. Man muss erst mal anfangen. Ist jetzt nicht so, dass man einen Samen hat, na die Erde wird so, da ist so ein Riesenbaum da. Das ist nicht so, gell? Gott lehrt uns was durch die Schöpfung, die er gemacht hat. Es ist wie ein Senfkorn, ganz klein, kommen die weiter und dann mit der Zeit, es wächst. Aber dann braucht es immer jemand, der dasteht, beobachtet, pflegt, gießt und schaut, dass die Früchte kommen. Manchmal muss man wieder ein bisschen zurückschneiden, ja, für die, die ein bisschen mehr mit Gärtnern zu tun haben. Ich habe irgendjemanden getroffen, egal. Damit am Ende ein herrliches Prachtstück dasteht. Das ist Gottes Werk, das er tut durch seinen Heiligen Geist. Frucht des Geistes. Und deswegen sagt Jakobus und deswegen sagt Jesus an den Früchten, ja, die Früchte sind wichtig, weil an den Früchten, an den Werken werdet ihr sehen, was das für ein Baum ist. Ja, wenn ich sage, das ist ein Apfelbaum, und auf einmal kommen da nur Vogelbeeren raus, dann muss ich mir irgendwann fragen, also sorry, da hat mich jemand ganz schön gescheit verarscht. Das ist ja ein trojanisches Pferd, das ist kein Apfelbaum. Genau dieses Prinzip. Der Glaube, das ist der, der rettet. Jakobus sagt, er ist nicht nur der, der rettet, sondern auch die Werke. Warum? Weil die Werke ein Erkennungszeichen sind für den wahren Glauben. Nur ein wahrer Gläubiger, nur ein wahres Kind Gottes, ein wiedergeborenes, von Gott geborenes Kind Gottes, kann echte gute Früchte bringen über seinen Weg hinweg. Das zeigt die Zeit. Das kann man nicht mit einem punktuellen, oft, manchmal schon, aber mit einem punktuellen direkt sagen. So, ist das jetzt richtig? Man muss es beobachten, wie der Baum wächst. Und daran sieht man es. Deshalb, gute Werke, die Früchte des Geistes, sind die Früchte des wahren Glaubens, sozusagen das Erkennungszeichen des wahren Glaubens. Und deswegen sagt Jakobus auch, dass der Glaube ohne Werke, also der Glaube ohne diese Früchte, ich glaube, dass das ein falscher Glaube ist. Weil er sagt ja auch, oder? Sogar die Dämonen glauben. Ja, die Dämonen glauben an den Herrn Jesus. Sie wissen, wer der Herr Jesus ist. Als Jesus jemanden, einen Besessenen trifft und sagt, Und er sieht, dass er einen Dämon hat. Dann spricht er mit dem Dämon und sagt, du weißt, wer ich bin? Und was sagt der Dämon? Ja. Er weiß, die wissen es ganz genau. Sie glauben an den Herrn Jesus. Aber sie glauben nicht in der Art und Weise an ihn, in Anführungszeichen, dass sie sich ihm unterwerfen und ihn verherrlichen. Deswegen sagt es Jakobus. Weil der Glaube, in Anführungszeichen, was man auch immer als Glaube bezeichnet, der echte Glaube hat Früchte, gute Früchte, hat Auswirkungen. Und als letzten Satz dazu möchte ich noch sagen, wir alle, würde ich behaupten, ich rede mal von mir, merken, dass es auch manchmal Sachen gibt, die eben nicht gut sind. Da würde ich mich eher bei den schlechten Früchten eigentlich einreihen. Und ich sage euch was. Manchmal verfault so eine Traube, so ein Zweig. Aber der Weingärtner, wisst ihr, was der macht? Zick. Ah, damit was Schönes nachwächst. Der Weingärtner wieder. Er wird es tun. Es ist allein sein Werk. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet? Dass wir Gott loben und preisen dürfen. Und wenn wir Sünde erkennen, wenn wir merken, so, oh, das war jetzt nicht in Ordnung, was machen wir? Zweifeln wir an unserer Rettung? Nein. Wir sagen, Herr Jesus, oh, was bin ich für ein Hornochse? Bitte vergib mir meine Schuld und veränder du mich mehr und mehr, weil ich kann das nicht. Du musst es tun. Du hast es versprochen. Du musst es tun. Damit möchte ich euch in die stille Zeit entlassen. Ich wünsche euch Gottes Segen für die Zeit und die Stille mit Gott. Amen.